Ja, die Fußballmeisterschaft beginnt, Europameisterschaft beginnt in weniger als 2 Wochen. Und entsprechend habe ich der Predigt heute den Titel Die richtige Einstellung im richtigen Team gegeben. Aber ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass es aber natürlich nicht um die EM geht. Und es geht auch nicht um das deutsche Nationalteam. Vielleicht unterstützt ihr ja sowieso ein anderes. Es geht auch nicht um sonst irgendeine Meisterschaft, in der unsere Aufgabe als Fans ist, unsere Mannschaft mit aller Kraft anzufeuern, sondern es geht um etwas viel Spannenderes. Es geht ums wirkliche Leben, in dem man nie reiner Zuschauer ist. Im Leben spielen wir alle mit, wir alle gehören einem Team an und je nach Kontext gehören wir vielleicht sogar mehreren Teams an. Und diese Zugehörigkeit zu einem Team bestimmt, wofür wir uns einsetzen, auf welches Tor wir schießen und auf welches nicht. Wer an Jesus Christus glaubt, der gehört zu seinem Team. Und daran erinnert uns, wenn wir in den Predigttext einsteigen, das Darum gleich am Anfang in Vers 13. Dieses Darum ist ein wichtiges Wort, denn es stellt eine Verbindung zu dem her, was vorher gesagt wurde. Wie wir letzte Woche gesehen haben, steht davor die Zusage einer sicheren Identität. Der Apostel Petrus erinnert die Empfänger seines Briefs in ungewissen Zeiten daran, dass Gott allen, die an Jesus Christus glauben, eine besondere Identität geschenkt hat. Eine Identität, die ihnen ewiges Leben verheißt. Indem sie nämlich an Gottes Sohn Jesus Christus glauben, sind sie zu Kindern Gottes geworden. Und das heißt, wie ein guter Vater seine geliebten Kinder behandelt, so behandelt Gott alle, die an Jesus Christus glauben. Durch den Glauben an Jesus sind auch wir Teil von Gottes Familie geworden. Wir sind miteinander verbunden, wenn man so will. Und deshalb haben auch wir eine gewisse und unverrückbare Hoffnung auf ewiges Leben, weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt und verbunden hat. Und nur als kurzen Einschub an alle, die vielleicht noch nicht zu Gottes Familie gehören, diese Einladung ist offen. Jeder darf an Jesus Christus glauben und gehört damit zu Gottes Familie. Dazu vielleicht auch noch mehr nach dem Gottesdienst, aber diese Identität ist jedenfalls ganz grundlegend wichtig, diese Identität vor dem Darum. Denn sie gibt uns Sicherheit, sie gibt uns Gewissheit. Sie schenkt uns etwas, was uns nichts sonst in der Welt schenken kann. Dieses Darum verbindet unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes oder zum Team Jesus, wenn man so will, mit einem bestimmten Ziel und dem entsprechenden Verhalten. Wie das aussieht, das sehen wir heute in diesem Text, den Alex uns gerade vorgelesen hat. Er beginnt mit 3 Aufforderungen, die Petrus in Vers 13 an uns stellt. Dort sagt er, weil ihr Kinder Gottes seid, darum umgürtet die Hüften eurer Vernunft. Seid nüchtern und hofft ganz und gar auf die Gnade, die euch zukommt bei der Offenbarung Jesu Christi. Also diese 3 Dinge sind sozusagen die Gliederung für den Text. Anhand dieser 3 wollen wir uns jetzt anschauen, was Gott uns in diesem Predigtabschnitt sagen will. Schauen wir uns also den ersten an. Umgürtet die Hüften eures Verstandes oder eurer Vernunft. Gemeint ist damit ein Marschbefehl. Die Christen damals haben diese Bedeutung genau verstanden, weil es eine Redewendung ist, die sich durch die Bibel hindurchzieht. Wir denken vielleicht an Elia, den Propheten, an Jeremia, den Propheten. Aber selbst Jesus hat diese Redewendung verwendet in Lukas 12. Da sagt er, eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein. Im Zusammenhang wird deutlich, dass wir bereit sein sollen für seine angekündigte Rückkehr am Ende der Welt. Also sprich, es ist eine Redewendung, die sich durch die Bibel hindurchzieht und ihre Bedeutung gewinnt sie aus einem entscheidenden Ereignis in der Geschichte Israels, nämlich dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Als das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei auszieht, da fordert Gott sie auf, in 2. Mose Kapitel 12, Vers 11, dass sie für diesen Auszug ihre Hüften umgürten sollen. Sie sollen sich auf den Weg in die Freiheit machen, in das verheißene Land, das er ihnen schenken würde und in dem sie Gott uneingeschränkt dienen können. So fremd also dieser Ausdruck, diese Redewendung vielleicht für uns heute klingen mag, dahinter verbirgt sich eine innere Geisteshaltung, die mit der Befreiung aus Sklaverei, aus Unterdrückung verbunden ist. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Um damals einen Sklaven zu befreien, musste man ihn freikaufen. Und eben daran knüpft auch Petrus in Vers 18 an. Dort erinnert er die Christen, dass auch sie als Kinder Gottes zuerst freigekauft werden müssten, und zwar von einer Art geistlicher Sklaverei, die wir uns gleich genauer anschauen. Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet aus einem Leben ohne Inhalt, sondern wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Wir sind freigekauft worden, sagt Petrus hier, und wir sehen, was für einen Preis Gott dafür gezahlt hat. Er hat das Leben von Jesus Christus als Lösegeld gegeben. Christus wird hier als Lamm bezeichnet, als makelloses, unbeflecktes Lamm. Und auch das nimmt uns wieder zurück mit zum Auszug aus Ägypten, als die Israeliten ihre ältesten Söhne retten mussten, indem sie das Blut eines makellosen Lammes an die Türpfosten streichen musste. Nur durch das Blut eines Lammes konnten sie ihre Söhne retten. Und das war der Hinweis darauf, dass Jesus Christus seine Gemeinde durch sein Blut retten würde. Sprich, die Bibel gibt uns ein ganz dramatisches Bild dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir sind ehemalige Sklaven. Und wir wurden von Gott mit dem Leben seines Sohnes Jesus freigekauft, damit wir seine Kinder sein können. Das gilt vielleicht zuerst für die Empfänger des Briefes damals, aber die Realität, an der hat sich nichts geändert. Vom Sklaven zum Kind Gottes durch Jesus Christus. Das ist der dramatische Wandel im Leben eines jeden Christen, auch in uns. Petrus gibt uns hier eine Orientierung im Leben. Er zeigt uns, dass es in der Geschichte Israels einen Abschnitt gibt, in dem wir uns wiederfinden, der nicht nur einfach nur lang vergangene Ereignisse beschreibt, sondern der uns dabei hilft, das gegenwärtige Geschehen um uns herum zu verstehen. Und die Botschaft ist klar. Auch wir heute befinden uns in einer Art innerem Auszug aus einer Situation der Sklaverei. Der inneren Sklaverei. Und in Vers 18 sagt er uns, dass diese Sklaverei, wie schon angedeutet, nicht im körperlichen, sondern im geistlichen Sinne zu verstehen ist. Sie besteht, Vers 18, aus einem Leben ohne Inhalt. Ein Leben ohne Inhalt. Das, so beschreibt er das Leben, ohne Gott. Es ist das Leben, in das alle Menschen hineingewachsen sind, gerade wenn sie ohne Gott als Vater aufgewachsen sind. Dieses Leben, diesen Vergleich zieht Petrus hier, besitzt ist der Unterdrückung ähnlich. Und warum, das erfahren wir in Vers 14. Dort heißt es Vers 14, als Kinder des Gehorsams lasst euch nicht von den Begierden leiten, die euch früher, als ihr noch unwissend wart, beherrscht haben. Also sprich, die Unterdrückung kommt daher, dass wir uns von Begierden haben leiten lassen. Vielleicht kommt das unerwartet. Oft empfinden wir es ja als Freiheit, wenn wir unsere Wünsche und gerade diese überaus starken Wünsche, die Petrus als Begierden bezeichnet, verwirklichen können. Ist das nicht wahre Freiheit? Petrus räumt mit diesem gängigen Missverständnis auf. Er stellt klar, dass es nicht der Mensch ist, der in dieser Situation herrscht, sondern seine inneren Begierden. Wenn wir etwas in der Werbung sehen und denken, das muss ich haben. Wenn ich jemandem die Unwahrheit sage, um mich besser hinzustellen, weil ich konnte ja nicht anders. Was hätte ich denn tun sollen? Wenn ich im Streit oder im Auto jemanden anbrülle, weil der mich so genervt hat, dass ich einfach Dampf ablassen musste. Oder wenn ich mir sage, ich kann nicht ruhen, bis ich das oder das erreicht habe. Oder wenn wir uns die Lippen lecken nach einer Frau oder einem Mann und frei nach Loriot meinen, das Leben ist zwar möglich, ohne Mops, aber sinnlos. Egal welche Dinge sich in den Mittelpunkt meines Lebens drängen, welche Begierden oder welche Verlangen mich kontrollieren, sie machen mich unfrei. Sie machen mich nicht frei. Sie machen mich unfrei, sie beherrschen mich. Gott weiß, wie oft es uns so geht. Er weiß, dass er uns freikaufen muss von dieser Beherrschung, von dieser Sklaverei. Und er hat es mit dem Blut Christi gemacht. Er hat uns freigekauft von diesem Verlangen, das uns innerlich kaputt macht, das uns unsere Freiheit und damit auch unsere Menschenwürde raubt. Gott sagt durch den Apostel Petrus, ihr seid jetzt auf dem Weg in die Freiheit. Ihr seid losgekauft, ihr seid meine Kinder. Das ist eine wunderbare Zusage von unserem Vater, aus der wir Trost finden können. Wir müssen uns nicht mehr nach unseren Begierden richten. Nur müssen wir es begreifen, dass es nicht so ist. Gleichzeitig hören wir vielleicht auch mit, gibt es hier einen Anspruch. Der Anspruch lautet, dass wir uns alter Verhaltensweisen bewusst werden müssen und sie aufgeben müssen. Verhaltensweisen, die wir quasi mit der Muttermilch zu uns genommen haben, über die wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken, die müssen wir aufgeben. Als neugeborene Kinder brauchen wir eine andere Milch. Und von der redet Petrus in Kapitel 2, Vers 2. Er sagt, verlangt jetzt wie neugeborene Kinder, also als Kinder Gottes, verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil. Die Rede ist vom Wort Gottes, das uns neu geboren hat und das uns aber auch jetzt noch heranwachsen lässt zu reifen Menschen. Wir brauchen eine neue Muttermilch, damit wir damit die alten Verhaltensweisen ablegen können und die neuen aufgreifen können. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist aber, wir müssen auch lernen, Gott zutiefst zu respektieren. Und das kommt in Vers 17 raus. Dort sagt Petrus, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, dann führt, solange ihr in der Fremde weilt, also hier ist wieder der Auszug im Blick, dann führt ein Leben in Gottesfurcht. Gottesfurcht ist ein anderer Begriff für tiefen Respekt, für Ehrfurcht. Hat nichts mit negativer Furcht, mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht. Es ist etwas Gutes, wenn wir Gott zutiefst respektieren. Christsein kann nicht bedeuten, dass wir die Annahme als Kinder von Seiten Gottes so missverstehen, dass wir nun tun und lassen können, was uns gefällt. Das wäre die Herrschaft unserer Begierden, wenn wir so leben würden. Als freie Kinder Gottes sollen wir begreifen, dass wir unseren Begierden nicht machtlos ausgeliefert sind. Gott hat uns freigekauft. Wir sollten uns aber auch mit Ehrfurcht von Gott auf unserem Auszug in die Freiheit leiten lassen, von Gott leiten lassen und nicht von unseren Begierden. Das ist es, wofür Gottes Furcht steht. Vielleicht habt ihr es schon mal probiert, ich gehe davon aus, und werdet dabei die Erfahrung gemacht haben, dass es in der Praxis nicht immer ganz einfach ist zu erkennen, wovon wir eigentlich gerade geleitet werden. Letzte Woche haben wir uns ein Auto gekauft. Und wie so oft habe ich mich mit der Entscheidung sehr schwer getan. Denn beim Autokauf ist alles darauf ausgelegt, unsere Begierden anzusprechen. Und dasselbe gilt auch für viele andere Lebensbereiche. Hier in diesem neuen Auto sind 20 Sachen, die du noch nie zuvor begehrt hast, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren, die du überhaupt nicht brauchst. Aber jetzt brauchst du sie. Jetzt willst du sie. Kennt ihr das? Leider. Ständig wird uns eingeflüstert, dass wir das nicht nur möchten, sondern dass wir sogar ein Recht darauf haben, dass unsere Begierden erfüllt werden. Ständig werden neue erweckt und sie kontrollieren uns. Sie rauben uns unsere Freiheit. Gott will mehr für uns. Er will nicht, dass wir jedem kleinen besonderen Effekt in einem Auto nachhecheln. Das ist doch kein Leben, das ist doch kein Menschsein. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir nüchtern sind. Das ist der zweite Punkt. Seid nüchtern. Gemeint ist mit nüchtern nicht, dass das christliche Leben trocken und fantasielos und langweilig aussehen soll. Oder dass ein Auto so ausgestattet sein muss wie das von den Flintstones. Nüchtern sein bedeutet einen kühlen Kopf behalten und nicht einfach intuitiv so handeln, wie wir es schon immer getan haben. Dass wir uns eben nicht von unseren Wünschen und Begierden beherrschen lassen und auch nicht von Gefühlen und instinktiven Reaktionen, dass wir nicht so reagieren, wie wir es immer schon gewohnt waren. Die Christen damals waren versucht, Schwierigkeiten wegen ihres Glaubens aus dem Weg zu gehen. Verfolgung und Benachteiligung waren da, in der Luft, es war zu spüren. Und wie wir letzte Woche gehört haben, ging es ein Jahr später so richtig los. Petrus starb in diesem Jahr. Die Christen damals wünschten sich Sicherheit und einfach nur ein ruhiges Leben. Und ich denke, auch wenn wir keine Verfolgung zu erwarten haben, dann wünschen wir uns das doch auch oft. Das sind diese Gefühle, auf die wir manchmal ganz automatisch reagieren. Und wo es heißt, kühlen Kopf bewahren und erkennen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden. Denn laut Petrus befinden sich Christen auf einem Auszug. Aus dem Land der Begierden und der Unterdrückung durch sie in die Freiheit der Kinder Gottes. Dafür sollen wir unsere Hüften umgürten und dafür sollen wir nüchtern sein. Es ist ein Auszug durch die Wüste und nüchtern betrachtet steht das nicht gerade für Sicherheit und ein ruhiges Leben. Dass das Volk Israel auf seinem Auszug aus Ägypten mit Klimaautomatik unterwegs war, ist historisch nicht belegt. Schwierigkeiten warten auf dem Weg. Mehr als einmal murrt das Volk über die Umstände ihrer Reise. Sie wollen an bestimmten Punkten sogar wieder zurück zum vermeintlich besseren Leben. Anstatt sich über die Zukunft in Freiheit zu freuen, haben sie Komfortansprüche an Gott. Sie wollen mehr. Auch wir können manchmal unzufrieden sein mit unserem Leben. Auch wir können Ansprüche an Gott stellen. Wie auch damals, auf dem Auszug aus Ägypten, stammen diese Ansprüche von den alten Begierden, die noch in uns die Leitung übernehmen wollen, die dabei Gott vorschreiben wollen, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Aber das stammt nicht vom Vertrauen in den himmlischen Vater. Nüchternes Denken ist dann möglich, wenn wir ein Bewusstsein für das Ziel entwickeln, zu dem Gott uns führt. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Hofft ganz und gar auf die zukünftige Gnade. Petrus ruft uns auf, unser Leben vom Ziel prägen zu lassen, von einer Hoffnung darauf, was Gott uns durch Jesus Christus verheißen hat. Er wird zurückkommen. Er wird uns heimführen zum Vater. Er wird uns völlig frei machen von den inneren Konflikten und den äußeren, von allem, was Leid und Tränen bereitet. Und es ist nicht als Trost für die gedacht, die es im Leben einfach zu nichts gebracht haben. Denn damals wie heute sind alle Christen angesprochen, egal ob reich oder arm, egal ob wir 5 Sprachen sprechen oder gerade mal so sächsisch, egal ob wir Arbeit haben oder nicht, egal ob wir morgens voller Energie aus dem Bett springen oder niedergeschlagen sind, egal ob wir alleine sind oder verheiratet oder Familie haben, es ist egal. Wir alle sind aufgerufen, uns ganz und gar auf eine Sache zu verlassen. Jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, soll mit dieser Ausrichtung geschehen. Unser gesamter Lebenswandel soll davon geprägt sein. Christsein bedeutet, nie sonntags in den Gottesdienst zu kommen und ansonsten so weiterzuleben wie bisher. Gott will, dass wir unser Leben im Licht der Ewigkeit leben, dass wir frei werden. Und diese Freiheit gewinnen wir nur, wenn wir unser ganzes Leben auf eine Karte setzen, auf die Rückkehr von Jesus Christus. Wenn wir das tun, wird das Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben. Unter welchen Gesichtspunkten ich ein Auto kaufe, welchen Partner fürs Leben ich mir suche. Vielleicht setzen manche Leute ihre Hoffnung auch zum Teil auf Gesundheit. Solange ich arbeiten kann, wird es mir gut gehen. Oder auf Freunde und Verwandte. Wenn ich Hilfe brauche, sind sie immer da. Gott will, dass wir unsere Hoffnung ganz und gar auf die Zukunft setzen, die er uns gesichert hat. Es hat auch Konsequenzen für finanzielle Entscheidungen. Natürlich sollen wir sorgfältig mit unseren Möglichkeiten umgehen, aber wie viel ich in meine Altersvorsorge stecke, sagt auch etwas darüber aus, worin ich meine Sicherheit sehe. So wie der Bauer im Lukas-Evangelium, der eine reiche Ernte einfährt, der sich größere Scheunen bauen lässt, und als sie fertig sind, sagt er, jetzt habe ich viele Jahre Ruhe, jetzt habe ich sorgenfreie Jahre vor mir. Und Gott sagt zu ihm, in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Und was zählt dann? Unsere Hoffnung macht uns reich, weil Gott sie belohnen wird. Unsere Sicherheiten können schneller wegbrechen, als vielen von uns lieb ist. Und deshalb fordert Petrus uns um unsertwillen auf, dass wir auf das Richtige hoffen, dass wir ganz und gar auf die zukünftige Gnade hoffen. Seien wir ehrlich, wenn ich mein eigenes Leben mit offenen Augen anschaue, dann ertappe ich mich schon immer mal wieder dabei, dass ich lieber nicht alles auf die Rückkehr von Jesus setzen möchte. Natürlich ist sie wichtig, darüber diskutieren wir gar nicht. Es ist sogar das Hauptziel, aber kann ich mich wirklich vollständig drauf verlassen? Gibt es nicht noch andere Dinge, auf die ich mich verlassen können muss? Es ist ein Lernprozess. Aber bis jetzt kann ich so viel sagen. Wenn ich mich so verhalten habe, dann durfte ich immer die Erfahrung machen, dass Gott solche Entscheidungen segnet. Das heißt nicht unbedingt, dass ich auch das bekomme, was ich will, sondern dass es mich stärkt im Bewusstsein, dass ich nicht entsprechend der eigenen Begierden gehandelt habe, sondern als gehorsames Kind. Das ist die Stärkung, die Gott auf dem Weg schenkt, mit der er uns vorantreibt, hin zum Ziel, leitet ist vielleicht ein schöneres Wort. Kommen wir nun zum letzten Punkt, gehorsame Kinder. Oder der Frage, was ist jetzt eigentlich die richtige Einstellung im Team Jesus? Eigentlich ergibt sie sich ganz natürlich, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, was wir gerade schon gehört haben. Wenn wir unsere Hoffnung ganz und gar auf die Zukunft richten, die Gott uns als himmlischer Vater schenkt. Wenn wir unsere Entscheidungen im Leben aus tiefstem Respekt, aus Gottesfurcht treffen, wenn wir uns von ihm anleiten lassen und nicht von den eigenen Begierden, dann werden wir keine rebellischen Kinder mehr sein, die sich gegen den Willen des Vaters auflehnen, weil sie meinen, dass wir es besser wissen als er. Sondern wir werden gehorsame Kinder sein, die auch in ungewissen und schwierigen Zeiten darauf vertrauen, dass Gott besser weiß, wie er sich das menschliche Leben gedacht hat. Glaube bedeutet Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Und dieses Vertrauen wird uns helfen, gehorsame Kinder zu sein. In den nächsten Wochen werden wir uns nach und nach mehrere Lebensbereiche anschauen und was es darin bedeutet, gehorsame Kinder zu sein. Aber den Anfang finden wir hier. Der Anfang liegt im Glauben an Gott. Und dieser Glaube, der führt zu einer Hoffnung, die sonst nichts in der Welt schenken kann. Und die erste Konsequenz in Vers 22 ist die Liebe. Wenn wir uns nicht mehr den eigenen Begierden untertan machen, dann ist auf einmal die Liebe füreinander aus reinem Herzen möglich. Vers 22, im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein gemacht, frei für die Liebe unter Brüdern und Schwestern, die keine Verstellung kennt. So liebt denn einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen. Gehorsames Kind zu sein bedeutet, befreit zu werden von den eigenen Begierden. Und hier sehen wir, wozu wir befreit sind. Für die Liebe. Neben der Liebe für Gott sind wir befreit für die Liebe untereinander. Das ist die richtige Einstellung im Team Jesus. Warum beten wir jetzt nicht, dass wir unsere Hüften umgürten, dass wir nüchtern sind und dass wir in dieser Hoffnung hinausschreiten in die Freiheit?